Lass es sein, lass es sein, lass es sein, lass es sein. Ich flüster weise Worte, lass es sein.
Direkt 9. Klasse Musikunterricht, Digga. Ja, Junge, ich erinnere mich daran, wie ich mit der scheiß Melodika da saß und versucht habe, das Ding mit nachzuspielen, Digga. Grauenhaft, grauenhaft. Geile Nummer. Habe ich sofort gehabt. Bei Lasses war ich schon dabei.
Ich werde, das ging aber sehr vielen so. Ich werde, das ist nämlich genau mein Thema für heute. Ich dachte, wir sprechen so ein bisschen über Evergreens, mein Lieber.
Oh, fett.
Was quasi ein Song, was so ein Song zu einem richtigen Evergreen macht. Und ich war letztens in der Schule und habe so mit diese ganzen, wir haben so Bücher aussortiert, ne? Und dann habe ich sie mal durchgeblättert und dachte mir so, ach du Schande. Das ist wirklich so ein Klassiker in jedem Musikbuch, sind wirklich so, so Let It Be, Lemon Tree und sowas.
Ja, ja, der Wahnsinn. Der Wahnsinn.
Richtig witzig.
Ja, das ist tatsächlich, passt das auch super, weil jetzt kommen meine Beatles, ne? Von letzter Folge kommen meine Beatles diesmal. Nee, von vorletzter Folge.
Ja, und ich muss aber echt sagen, ich hab's mir auch ein bisschen passend ausgelegt, weil du bist ja gerade, oder warst gerade in London.
Du bist ja aber richtig ausgecheckt. Ich war in London die letzten 4 Tage und habe richtig viel erlebt und richtig viel zu erzählen und da kommen die Beatles her. Wie passend könnte es sein? Dementsprechend freue ich mich sehr, dich zu hören, Brudi. Alles fit?
Selber, ja, alles fit, ey. Ich würde sagen, wir klären das alles in der Folge. Ey, ihr Lieben, hier ist Hooklines für euch für diese Woche. Bis gleich.
Let's go.
Na, merhaba, Johnito Mäuschen, was geht ab?
Na, André, mein Lieber, es ist so schön, dich wieder zu hören. Ich habe tatsächlich gestern unsere Folge mal zu Ende gehört von letzter Woche, weil ich mich interessiert habe.
Es war eine lange Folge.
Ja,
war
eine lange Folge und ich höre selten mittlerweile unsere Folgen nach, aber diese mit Vince hat mich irgendwie interessiert. Weil ich mir von der Außenperspektive nicht ganz sicher war, wie das ankommt. Aber war nice. Ich reibe mir noch die englischen Schlaffalten aus dem Gesicht, weil es irgendwie echt ein fucking anstrengendes Wochenende war. Aber ich habe es geliebt. Ich war back in London, da wo ich meinen FSJ auch absolviert habe. Und das war richtig geil. Ich habe super viel zu erzählen und freue mich dementsprechend total auf diese Podcast-Folge. Aber wie ist es dir ergangen, Digi? Erzähl doch mal.
Ey, ganz gut. Ich höre einfach jetzt schon quasi die Londoner Vögel durch dein Mikrofon. Das ist richtig witzig. Du befindest dich wahrscheinlich jetzt gerade draußen, oder?
Ich befinde mich draußen, aber tatsächlich wieder back in Marburg. Wir sind gestern Abend, ich bin noch ein bisschen durch.
Ah,
gestern Abend sind wir wieder gelandet.
Knapp verpasst.
Das heißt, die Londoner Vögel habe ich kurz mitgebracht nach Deutschland in meinen Vorgarten.
Sind quasi mitgeflogen.
Aber die piepsen auf Englisch, habe ich mit denen abgesprochen extra.
Also meine Woche war wirklich sehr...
Brian und James sind das.
Nicht mehr Larry Bird.
Nicht mehr Larry Bird.
Weil Larry Bird sind halt auch total deutsche Namen.
Ja. Genau.
Ja. Nee, also meine Woche war echt entspannt. Ich muss sagen, ich hatte lange nicht mehr so eine fluffige, entspannte Woche. Ich war an diesem Wochenende nochmal im Studio. Wir haben einen Song abgerappt für Mama und wir gehen quasi mit Mama mit großen Schritten auf den ersten richtigen eigenen Mama-Release zu. Und bis jetzt waren das ja quasi so Feature-Songs und so und Feature-Geschichten. Aber ab jetzt kommen die eigenen Nummern. Und da bin ich echt gespannt, wie die so ankommen. Ich habe den Mix gehört und diesen Sonntag höre ich dann das erste Mal wahrscheinlich den Master oder das Master-File. Und ich bin richtig, richtig hyped. Das klang alles mega fett. Also ich bin richtig, richtig stolz auf die neuen Sachen. Und ganz parallel arbeiten wir natürlich nicht immer nur an einem Song, sondern da werden natürlich mehrere Songs dann gleichzeitig versucht abzurappen. Und da ist unter anderem wieder ein Feature dabei mit einer wundervollen Band, die darf ich noch nicht verraten, aber es kommt dann, wenn es kommt, kommt.
Ja, ist ja richtig geil. Das heißt, wir können uns auf neue Mama-Musik freuen. Wann geht's los?
Es geht tatsächlich Anfang nächsten Monat schon los. Es ist schon recht bald und ich bin richtig hyped. Ich bin volle Möhre in den Startlöchern. Und ich muss sagen, ich habe einen wertvollen Tipp bekommen von einer lieben Hörerin.
Ja.
Ich weiß gerade nicht mehr den Namen. Das tut mir voll leid. Aber uns wurde der Hinweis gegeben, doch am Anfang einfach Werbung für unsere Konzerte zu machen, für unsere Shows. Anstatt das immer nach hinten zu verschieben. Und ich muss sagen, da hat sie nicht Unrecht.
Ja, ich glaube, wir müssen generell demnächst mal anfangen mit Werbung hier, weißt du, so, und dann so Werbung und dann kommt so ja, wir wollen für Gillette Werbung machen, der perfekte Rasierer mit dem fünfklingigen Kopfaufsatz.
Ja, so ist es. So.
Werbung also, Ende.
Wenn ihr eine Firma habt, die ihr bewerben wollt, Johnny wäre offen.
Ja, ich mache alles für Geld.
Ja, ansonsten war es echt eine entspannte Woche, muss ich sagen. Ich bin jetzt gerade, ich übernehme ja nächstes Jahr quasi nur eine erste Klasse auch in der Schule, deswegen ist da viel zu tun.
Ja.
Aber ich freue mich auch auf die Aufgabe und es wird alles richtig geil. Ich habe richtig Bock. Und ich habe ja schon gehört, dass du jetzt die nächsten Tage quasi auch bei Benny wieder bist, deinem anderen Producer.
Ja.
Dem soll ich quasi die Files von unserem letzten Song schicken, damit er die dann auch für deine Live-Tour vorbereiten kann. Nochmal zu mitschreiben, wir spielen mit Mama am 19. Oktober hier in Erfurt.
Er setzt es direkt aber profimäßig um hier.
Na klar. Johnny spielt eine Woche vorher, spielt er hier in Erfurt auch eine Show und dann im Sommer spielt er noch eine Show. Also jetzt eigentlich bald, oder?
Ja, Digga, wir spielen jetzt richtig bald und zwar am 28.06. spielen wir in Erfurt passend zu meinem nächsten Release. Das heißt, ich bin noch vor euch. Ich release am 28.06. meinen nächsten Song. Es wird eine sehr traurige Nummer, aber eine sehr schöne. Und ja, ich freue mich sehr auf dieses Konzert, sozusagen unser Pre-Tour-Konzert, wo wir Content aufnehmen, um die Tour zu bewerben. Genau, und machen da aber ein schönes Outdoor-Konzert draußen. Das wird richtig geil. Also ich freue mich, wenn alle vorbeikommen. Tickets findet ihr in meiner Bio. Und tatsächlich, das Tourkonzert ist am 12.10. in Erfurt im Predigerkeller. Das heißt, da gibt es viel zu holen. Und jetzt noch, wer kurzfristig am Start ist und freien Platz in seinem Terminkalender hat, jetzt am Freitag spiele ich in Ursprung bei Chemnitz. Ich weiß nicht, ob wir da HörerInnen haben. Aber bei Terra Ursprung sind Freunde von mir und wir reißen da den Innenhof ab. Die haben so einen richtig geilen Vier-Seiten-Hof. Und das wird richtig, richtig nice. Also kommt da gerne überall rum. Und das ist eine sehr gute Idee. Das sollten wir öfters machen, den Werbeblock nach vorne zu verlegen und dann hinten einfach nochmal.
Ja, genau.
So machen wir das.
Einfach so eine Werbeklammer. Ja. Nein, wir wollen euch ja, also Johnny hat mir beigebracht, einfach mit Werbung Leuten hart auf den Sack zu gehen. Und hiermit abgehakt.
Auf den Sack gehen, abgehakt. Ach ja. Nee, Digga, ich habe echt viele Geschichten aus London mitgebracht. Ich habe wirklich witzige Dinge erlebt. Unter anderem, ich glaube, mit das peinlichste Erlebnis, was ich in den letzten Jahren so hingelegt habe.
Na, dann steig mal gleich ein. Komm.
Und das zwar, also meine Geschichte mit London ist ja, dass ich einerseits mit meinen Eltern, als ich gerade geboren wurde, nach England, nach London gezogen bin, weil mein Vater da Vikariat gemacht hat. Und wir waren da dann so für 2 Jahre und da habe ich den Spitznamen Johnny direkt bekommen, weil Jonathan irgendwie zu lang war für alle und das wollten sie abkürzen. Und dann habe ich nach meinem Abi mein FSJ quasi in England gemacht und habe da als FSJler in so einer Gemeinde gearbeitet, da ganz viel Musik auch gemacht und so. Und witzigerweise ist jetzt mein letzter Bruder, macht genau das Gleiche in der gleichen Gemeinde, über die gleiche Organisation. Dementsprechend, meine Brüder und ich sind jetzt dieses Wochenende dahin geflogen, haben ihn besucht, haben eine richtig geile Zeit gehabt und am Sonntag sind wir natürlich, war logisch, dass das im Programm ist, sind wir mal wieder zum Gottesdienst gegangen, zu St. Paul's Ealing, so heißt die Gemeinde, in Ealing in West London. Und ich bin da hingegangen, ne, in dem vollsten Bewusstsein oder in dem vollsten Selbstvertrauen, dass mich da natürlich ganz viele Leute kennen. Hab aber den Fakt vergessen, dass das Ganze ja 10 Jahre her ist.
Ach du Scheiße.
Das ist 10 Jahre her, ne? Und
unangenehm ist das.
Und ich
weiß jetzt schon, was kommt. Ist das unangenehm.
Nee, und ich bin da reingelatscht. Und
so mit dem Fuß die Vordertür eingetreten. So.
Ja, so in der Art. Und ich glaube, also es gab natürlich ein paar, die mich noch kannten, aber ich bin da wirklich reinstolziert wie der King of the Jungle, weil ich habe wirklich eine geile Zeit gehabt, ich habe super viele Leute kennengelernt, alle kannten mich, weil ich halt immer auf der Bühne stand und so. Das heißt, es war jetzt nicht unbedingt überhöhtes Selbstbewusstsein, sondern ich hatte irgendwie noch im Kopf, dass die mich ja alle kennen. So, ne? Und dann latsche ich da rein und merke so, ja, nee. Es ist einfach scheißegal, dass ich da bin. Oh, und der Einzige, das haben mich so 5 Leute erkannt, die noch immer da sind. Aber es war wirklich eine ganz andere Experience, als ich so erwartet hätte. Und die Krönung von der ganzen Geschichte war, dass ich stand da so im Foyer mit so einem Käffchen und dann habe ich eine Person gesehen, die ich vermeintlich kannte. Und dann habe ich wirklich eine der unangenehmsten Dinge erlebt, die man so erleben kann. Nämlich, kennst du das, wenn du auf der Straße jemand auf der Straße winkt und du denkst, es ist für dich? Und eigentlich winkt er aber jemanden hinter dir.
Oh, wir hatten das Thema schon mal. Einfach so soziale Phobien, die man einfach so dann, die dann auf einmal Realität werden.
Ja, genau. Stimmt, das hast du mal irgendwie erzählt, aber nicht, dass es dir wirklich passiert ist, sondern dass du da immer Angst vor hast. Jo, mir ist es passiert. Oh. Weil ich stand in diesem Foyer und dieser Typ winkte so ganz energisch in meine Richtung und ich dachte, er meint mich, ich wink so zurück, hey, was geht ab? In meinem Pfarrerssohn da sind, man weiß, wie man damit umgeht, wenn man den Namen von jemandem nicht mehr weiß, aber irgendwie das Gefühl hat, man kennt die Person, aber die andere Person kennt dich. Bin ich voll in den Pfarrerssohn-Modus reingekommen und meinte so, ja, was geht ab, was macht die Family, halt ohne den Namen zu nennen, so, und hab halt gewartet, bis er mir mehr Kontext gibt, damit ich den Namen irgendwie rausfinden kann. Wollte ich
alles machen. Kontext kam nicht.
Aber Kontext kam nicht, weil er hat mich nur so angeguckt, so, hey, sorry, dich meine ich nicht, ich meine dich den dahinter. Und dann war da so ein kleines Kind, irgendwie sein Sohn oder was. Und die haben sich gegenseitig gesucht. Und ich stand da so, als hätte ich jemandem die Hand hingereicht und es wäre einfach nichts gekommen und hätte mir so selber die Hand schütteln müssen. Weißt du, so dieser Moment war das.
Oh, ist das peinlich.
Ich bin im Boden versunken. Ich dachte so,
Nur wenn ich das höre, ist mir das schon so unangenehm, ja. Ey.
Ich als das passierte, dachte ich so, ja, alles klar, Jungs, wir gehen.
Ja. Das ist so ein bisschen dasselbe Gefühl wie damals in der Corona-Zeit, wo alle nicht wussten, wie sie sich begrüßen sollen. Und dann hat man so die Faust, hat man so erst so die Hand gemacht und dann haben beide Ellbogen so die Hand hingegeben. Und dann haben sie doch beide die Faust geformt und dann halt einer auch noch die Hand und dann war der andere schon beim Ellbogen.
Ja, und am Ende kommt der Fuß. Am Ende kommt der Fuß.
Genau.
Ja, also grauenhaft. Oh Gott. Aber es war super geil. Es waren trotzdem, also die Menschen, die mich noch kannten, es war super schön, die wiederzusehen, aber es war auf jeden Fall, ich bin mit der Zeit nicht so ganz mitgegangen. Ist ja klar, ne? Irgendwie, du lebst halt 10 Jahre, leben sich schnell weg.
Oje.
Und ja, es war vor dem Gottesdienst und dann während dem Gottesdienst, der Hauptpastor kannte mich tatsächlich noch und dann gab es auch noch diesen unangenehmen Moment, wo er mich dann so outgecallt hat, so, ja, Johnny ist hier, war vor 10 Jahren und hat er allen Ernstes gesagt, mittlerweile deutscher Popstar und ich so, was für Popstar, ich bin kein Popstar. Und irgendwie, cringe hat sich mit Cringer und am allercringesten getoppt teilweise.
Oh je. Yeah.
Wahnsinn. Und vor allem für meinen kleinen Bruder war es natürlich richtig unangenehm, weil der jetzt die nächsten 6 Wochen, die er noch da ist, jetzt wahrscheinlich beantworten muss, warum sein Bruder ein deutscher Popstar ist und das keiner mitbekommen hat. Dann wird er wahrscheinlich die ganze Zeit sagen müssen, ja, weil es nicht so ist.
Oh je. Yeah. Na cool, ja. cool.
Nee, aber war eine richtig geile Zeit, es war richtig schön, wieder mal so in meine gefühlte, auch zweite Heimat irgendwie zu kommen. Und natürlich Zeit mit den Brothers zu verbringen. Eine andere, noch zweite Geschichte dazu, ich habe einfach fast, mein Koffer ist fast in einem Müllauto gelandet, weil ich es aus Versehen neben so eine Mülltonne gestellt habe und ich wusste natürlich nicht, wann die abgeholt werden oder dass die an dem Tag, also gestern war das dann, für die HooklinerInnen, wir nehmen Dienstag um 13 Uhr auf, also ist das ungefähr vor 24 Stunden passiert, habe ich halt, weil wir rausgehen wollten, meinen Koffer so neben die Mülltonne gestellt und in der Zeit, wo ich nochmal rein und auf die Toilette oder so gehen wollte, kam dann die Müllabfuhr und der Müllmann war schon dabei, meinen Koffer zum Müllauto zu tragen und zum Glück war mein kleiner Bruder so geistesgegenwärtig hinzurennen und zu schreien, nein, 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 nicht das Ding. Junge, da wäre alles drin gewesen. Da wäre mein Laptop drin gewesen, da wäre meine
die
Klamotten
Hits,
drin gewesen.
Die ganzen
alles,
Hits wären
alles wäre da drin gewesen. Wahnsinn. Nee. Aber neben dessen haben wir sehr viel erlebt, sind sehr viel durch London gelatscht, teilweise 20 Kilometer und so. Also es war schon geil.
Ja. Ich finde das so witzig, dass du London so liebst, weil ich habe irgendwie nie einen Draht zu der Stadt bekommen. Ich war einmal da und ich fand es ehrlich gesagt nicht so richtig pralle.
Ich verbinde damit natürlich was anderes als in Anführungsstrichen ganz normale Touris. Also ich habe da nicht so die Touri-Brille drauf, ne? Sondern ich habe da gelebt, ich kenne da Menschen, weniger als ich dachte. und so weiter und so fort. Also das kann man jetzt schlecht vergleichen. Aber da können wir später nochmal drüber sprechen. Das habe ich noch eine Frage an dich.
Geil, sehr gut. Ich dachte, pass auf, wir reden einfach mal so ein bisschen über Evergreens. Und es gibt manchmal so Songs, die eigentlich sind Evergreens, für die allermeisten Leute sind Evergreens die Songs, die in den Musikbüchern stehen. Johnito.
Ja, und ist ja auch so.
Die man quasi in der Schule gelernt hat. Und mittlerweile, also ich sehe das ja selber in der Schule, dass wir diese Songs eigentlich, also zumindest ich versuche die so ein bisschen zu meiden im Schulbetrieb, weil ich denke so irgendwann... ist auch die Zeit, natürlich sind die auf einer gewissen Art und Weise zeitlos, aber irgendwie nervt mich das auch total, dass die immer und immer und immer wieder von Neuem aufgerollt werden und immer die gleichen Songs gesungen werden. Und was würde denn für dich so ein Evergreen ausmachen? Was ist ein Evergreen? Ich hatte so eine geile, zu meiner Uni-Zeit gab es unsere Klavierlehrerin, liebe Grüße, eine sehr, sehr, sehr nette alte russische Frau, die hat uns Noten dahingesetzt und meinte so, das ist kein Klaviersong, das ist Popmusik. Und dann hat sie das Wort Evergreen so schön ausgesprochen. Ich möchte das einmal versuchen nachzumachen. Die hat gesagt, Evergreen.
Evergreen.
Und ich lieb das, ich habe das geliebt, wie sie das Lied ausgesprochen hat. Und sie hat manche Songs auch einfach so hart gefeiert, weil das eben ihre Evergreens waren. Das war total toll.
Ja, voll.
Genau. Und was ist für dich ein Evergreen, Schatz?
Ich finde, ja, also ich meine, ein Evergreen definiert sich ja schon mal alleine darüber, dass er über mehrere Generationen irgendetwas in der Generation auslöst. Es können dann unterschiedliche Dinge sein, also in der ersten Generation, wo der Song vielleicht rausgekommen ist oder entstanden ist, ist es einfach so, wie jetzt heute Hits entstehen, halt ein Hit. Und wenn solche Songs aber es schaffen, immer wieder so eine Hysterie irgendwie auszulösen, keine Ahnung, auch für für mich ist so ein Song sowas wie Country Roads oder so, was immer noch so ein absoluter Lagerfeuerschlager ist. Und jede Generation, also Country Roads kennst du, oder?
Country Roads. Ja, ja.
Stimmt, den gibt's auch noch. Das wäre jetzt ein Fail-Potenzial gewesen. und wo dann halt so von Generation zu Generation etwas weitergegeben wird über so einen Song und der so ein Gefühl vermittelt, was man vielleicht mit so einer Situation verbindet bei so einem Song wie Country Roads, ist es für mich das Lagerfeuer. Ja, und jede Generation was Eigenes daraus macht. Und das spricht ja für einen super krassen Song, einen absoluten Welthit und der dann das Potenzial hat oder vielleicht auch sogar dann schon erfüllt hat, ein Evergreen zu sein, wenn ein Song das irgendwie hinbekommt. Und das ist halt super selten, ne?
Ja, also manchmal gibt es doch dieses Argument, dass sie so zeitlose Texte haben müssen. Und ich finde, bis zu einem gewissen Punkt stimmt das auch. Andererseits muss ich sagen, wenn man jetzt gerade Country Roads nimmt oder sowas, natürlich geht es um dieses Heimatgefühl und so und Heimatverbundenheit und so, keine Ahnung was, aber das ist auch schon eine sehr spezifische US-amerikanische Story, die da erzählt wird. So. Und ich finde das total witzig, ja. Weil mir fällt jetzt so spontan, ganz spontan, ne, fällt mir jetzt nicht so richtig ein richtig deutscher Evergreen ein, den man in ganz Bundesdeutschland
na irgendwie klar, sehen könnte. 99 Luftballons.
Aber das ist ja schon wieder ein neuerer, modernerer Evergreen. Das ist ja quasi aus der Wendezeit.
Ja, okay, aber dann sowas wie, also im kirchlich-christlichen Bereich, das kennen aber auch, also du jetzt vielleicht nicht, weil du nicht damit sozialisiert wurdest, weiß ich gar nicht, vielleicht, aber kennst du von Guten Mächten, nee. Von Dietrich Bonhoeffer? Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getraut, was kommen mag. Singen Leute immer noch heute. Oder Lauda, Tussi, Omi und Seorin. was wir dann immer früher zu Lauter, Tussis, Omis und Senioren gemacht haben.
Oje, oje, oje,
super witzig, super witzig. Und so, also solche Dinge, das ist immer noch ein Thema, was jetzt uncool sein mag, aber und also 99 Luftballons ist sowas, was mir jetzt sofort einfällt. Was gibt's noch?
Aber da kann man auch, also vielleicht wissen da noch kleine Runde.
Über den Wolken von, ist das Reinhard May? Über den Wolken, mit dir dann so grenzenlos sein. Auch so ein Lagerfeuer.
Das ist auch so richtig witzig. Ja, ich würde sagen, viel klassisch, ich weiß nicht, ob man klassische Musik auch zu Evergreens zählen würde. Würde man das machen?
Würde ich jetzt mit reinnehmen, ja klar, so Mozart-Sachen, Bach-Sachen.
Weil die sind ja auch im Prinzip, wenn man jetzt diese Kategorie nimmt, diese Kriterien nimmt, die du da aufgemacht hast, dann würde das ja quasi eigentlich mit da reinpassen, dass man quasi das über Generationen hinweg mitgibt.
Ja, also ich glaube, ich würde schon, also in der engeren, wenn man es enger fasst, würde ich schon eher sagen, beschränken auf Dinge, die man gut mitsingen kann. Also klassisch, da kennt man dann die Melodieführung oder so, aber das kannst du ja schlecht mitsingen. Oder? Also fürs Mitsingen, für die Mitsingbarkeit brauchst du ja eigentlich schon echt irgendwie einen Text oder so und dass du auch eine Person damit verbindest. Und bei klassischer Musik ist das halt selten der Fall. Und was ich total spannend finde, ich bin mir sicher, und auch das ist so ein kleines Feedback an die ganzen Songwriter und Songwriterinnen von heute. Heute versuchen ja ganz viele, den Hit zu schreiben. So. Und ich glaube, jeder Evergreen wurde einfach geschrieben. Bin ich relativ fest von überzeugt, dass die einfach passiert sind. Aus so einem Lebensgefühl heraus, was halt zu der Zeit total präsent war und es irgendwie geschafft hat, in diesem Song zu landen, so dass er auf ganz viele unterschiedliche Generationen übertragbar ist. Und ich glaube nicht, dass das am Reißbrett irgendwie kalkuliert ist. Deswegen denke ich mir mittlerweile auch immer, ey, einfach Songs schreiben, die rauskommen. Und dann alle 100 ist mal ein richtig krasser, außergewöhnlicher Song dabei. Und das ist auch nichts Ungewöhnliches, dass es nur alle 100 mal ein außergewöhnlicher Song bei rauskommt. Und da muss immer noch alles stimmen, von Marketing und Platzierung und Timing und so, damit es hinhaut. Das heißt, man hat es immer nur so bedingt alles im Griff. Aber ja, also würdest du so unterschreiben?
Ich würde das wahrscheinlich so unterschreiben. Ich frage mich trotzdem manchmal, also erstens, die erste Frage, die mir durch den Kopf geht, ist, wann war das Erscheinungsdatum des letzten so richtig großen Evergreens? Das würde mich mal wirklich interessieren. Und warum ist seitdem nicht mehr wirklich richtig einer entstanden? Weil mein Gefühl ist, dass so diese, wie soll ich sagen, meine Generation jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen hat, in der Musikszene, dass solche Lieder entstehen. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt Songs nicht als Evergreen bewerten, die sich aber dann trotzdem über Generationen tragen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, It's Britney oder so, Britney Spears, irgendwelche Songs oder keine Ahnung, irgendwelche Beyoncé-Sachen oder Taylor Swift-Sachen, die sich dann trotzdem über Generationen tragen, aber selbst die riesengroßen Stars von heute, keine Ahnung, vor 10 Jahren war es Ed Sheeran, vor 5 Jahren war es Billie Eilish, jetzt ist es Taylor Swift, die allergrößten Künstlerinnen und Künstler dieses Planeten, habe ich nicht das Gefühl, dass die etwas erzeugt haben, was jetzt irgendwie über Generationen weitergegeben wird oder über Generationen hinweg so einen Stellenwert hat wie die Songs, die damals entstanden sind. Und naja, meine Vermutung ist, dass das wahrscheinlich auch mit der Quantität der Sachen einhergeht. Also wie soll ich sagen, ein Nena-Album kam raus und alle sind dann natürlich total hyped gewesen, weil ein Nena-Album rauskam und dieser Song 99 Luftballons hatte dann einen riesengroßen Stellenwert einfach. Heutzutage ist, keine Ahnung, wenn ein Ed Sheeran-Album rauskommt, ist es ist es zwar cool für die allermeisten Leute, aber es ist jetzt nicht so ein Riesending, weil zwischendurch kamen ja noch 1000 Ed Sheeran Singles und dann wurde Ed Sheeran noch bei 15 Künstlern gefeatured und er hat noch, auch noch Singles geschrieben für Justin Bieber und weiß ich noch mit wem und für wen. Und deswegen weiß ich nicht, ob das dann auch daran liegt, dass die Leute sich quasi nicht oder die Künstlerinnen und Künstler nicht rar genug machen heutzutage.
Ich glaube tatsächlich, dass es an was anderem liegt, weil ich glaube, dass gute Songs werden zu Hits oder sogar außergewöhnlich gute Songs werden zu Evergreens. Unabhängig davon, was das für ein Künstler ist. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wer den Song Country Roads geschrieben hat oder je performt hat. Keine Ahnung. Ich kenne nur den Song. Was ich aber glaube, ist, ich glaube, unsere Generation und die Songs, mit denen wir aufgewachsen sind, sind einfach noch zu jung, um das bewerten zu können, ob das Evergreens sind oder nicht. Also weißt du, ich glaube, als die Beatles Let It Be rausgehauen haben, war denen nicht klar, dass die einen Evergreen geschrieben haben. Und es war auch 10 Jahre später noch nicht klar, sondern das wurde dann 30, 40 Jahre später gab es diesen Stempel Evergreen, weil er immer noch funktioniert hat. Und also dafür müssen wir einfach noch 20 Jahre leben, um feststellen zu können, ob, keine Ahnung, dieser Weg von Xavier Naidoo oder was auch immer, ist jetzt ein schwieriger Künstler, um den zu nennen, aber ist mir zum ersten Mal eingefallen. Ich finde Nena
ein Hoch auf uns von Andreas Burani.
Zum Beispiel, so, weil das mit der WM, ich glaube 2014 oder so verbunden wird, wo wir auch Weltmeister geworden sind. Solche Dinge spielen ja auch mit rein. Aber 2014 ist gerade 10 Jahre alt oder her. Und das reicht einfach noch nicht, um einen Song zu einem Evergreen zu machen. Also ich höre das
hier. Aber meinst du?
Ja.
Meinst du, dass das die Evergreen dieser Status, weil ein Song als Evergreen zu bezeichnen, ist quasi das Äquivalent zur Heiligsprechung oder so in der Kirche, würde ich sagen. Meinst du, das passiert quasi während, weil eigentlich müsste das passieren, während wir noch leben, oder? Weil die ganzen Beatles-Sachen und so, Let It Be zum Beispiel, die sind ja quasi auch schon, jetzt schon Evergreens. Und die meisten Leute, die das miterlebt haben, die sind ja auch noch live.
Wie alt sind die Beatles jetzt? Die sind 80-Jährige oder so? 70, weiß ich gar nicht. Wäre mal klug rauszufinden spannend rauszufinden. Warte, ich google kurz parallel. Wie alt sind.
Aber es wäre, also ich find das spannend, die Frage, wie lange muss es einen Song schon geben, damit er quasi offiziell als Evergreen gilt? Und was sind da genau die Kriterien? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es hat keiner so richtig festgelegt. Irgendwann ist ein Song halt einfach ein Evergreen, wenn er bekannt genug ist oder war. Und im 9. Klasse Musikbuch steht.
Ja, aber guck mal, die Beatles wurden gegründet 1959. Das heißt, das ist jetzt 60 Jahre her, über 60 Jahre, fast 65 Jahre her. Und ich würde sagen, 1990... war der Song vielleicht noch kein krasser Evergreen, sondern dann erst so in den 2000ern, wo wir in die Schule gekommen sind. Es wäre eigentlich spannend, mal unsere Eltern zu fragen, ob so ein Song wie Let It Be, hast du das Erscheinungsdatum davon parat gerade, wenn du den Song als Hooklein hattest?
Nee, nicht parat, wenn, dann müsste ich es jetzt wieder rausgraben. Warte mal.
Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, weißt du, dass mit der Zeit, wenn man sich an eine Band erinnert, und dann die Songs, die einem in den Kopf kommen und man dann immer noch mitsummen kann. Ich habe Let It Be seit locker 5 Jahren nicht mehr gehört oder so. Oder vielleicht sogar 10 Jahren, seitdem ich aus der Schule raus bin. Ich kann dir aber sofort die Melodie mitsingen. Ich kann dir sofort auf der Gitarre spielen. Den ganzen Refrain durch. Und sogar die Melodie von den... Das ist
1970 rausgekommen übrigens.
Ja, okay, 55 Jahre, das ist ja eine Riesenstange an Zeit. Und ich würde fast behaupten, dass er in den 90ern noch nicht so ein krasser Evergreen oder so gesehen wurde, als jetzt in den 2000er, 2010er Jahren oder jetzt. Also deswegen würde ich sagen, ich glaube, die Songs, mit denen wir aufgewachsen sind und die echte krasse Hits geworden sind, keine Ahnung, auch so ein 80 Millionen von Max Giesinger oder so, das wird sich noch rausstellen, ob das ein Song ist, der mal in den Musikgeschichtsbüchern irgendwie landet. Und den Titel Evergreen bekommt.
Also momentan habe ich so das Gefühl, dass, weil es ja auch gerade so ein mega krasses Revival gibt von Songs, zum Beispiel aus den 2000ern oder 90ern, ja. dass das gerade so eine Umbruchszeit ist, wo jetzt quasi die Evergreens der 30er Jahre so festgelegt werden. So der kommenden 30er Jahre. Das finde ich richtig witzig, weil ganz viele Sachen werden ja jetzt quasi neu unterlegt, neu produziert oder umproduziert oder rearranged oder gecovert oder keine Ahnung was. Oder musikalisch zitiert. Und da habe ich so das Gefühl, da ist gerade irgendwie eine Umbruchszeit und das ist eine wichtige Zeit für die Künstler von vor 20 Jahren, um die Songs quasi nochmal wiederbeleben zu lassen.
Ja, kann gut sein. Kann gut sein. Ja, aber was wären das so für Songs? Was glaubst du, werden die Evergreens für die nächsten, für das nächste Jahrzehnt? Oder was sind sie auch jetzt? Das wüsste ich ehrlich gesagt.
Boah,
gar nicht.
Ich glaube tatsächlich, dass. Ich kann es mir auch gerade irgendwie nicht so richtig zusammenreiben. Ich glaube, ganz viele so Sachen aus der Kindheit. Weiß ich nicht, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass da so Britney Spears Sachen dabei sind. Für den deutschen Bereich vielleicht sogar No Angels Sachen oder so. Keine Ahnung. So, die meisten Sachen werden wir jetzt sehen. Und manche sind ja auch gerade dabei, sogar nochmal so Evergreens aus den 80ern sogar nochmal zu remaken. Keine Ahnung, Dance with Somebody oder sowas. Solche Sachen, solche riesengroße 80er-Hits, die werden gerade richtig hart nochmal neu produziert. Aber wenn ich jetzt irgendwie auf einen Künstler tippen müsste, ich würde sagen, so hart es klingt, so die ganzen großen Künstler der 10er Jahre, so Ed Sheeran und Billie Eilish und sowas, die sind noch nicht dabei. Ich kann mir vorstellen, dass Taylor Swift tatsächlich dabei ist, weil sie ja damals eigentlich auch schon recht groß war mit ihrer Country-Musik, aber.
Ja.
Und jetzt quasi sowieso ein Revival als Künstlerin hat und nochmal größer zurückkam quasi als davor, als sie davor schon war. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, Taylor Swift wird wahrscheinlich uns noch ein bisschen in die 30er begleiten. Würde ich mich mal auf Taylor Swift festlegen als Künstlerin. Was würdest denn du sagen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Ed Sheeran eine riesen Nummer spielen wird. Vor allem, weil er sich eben das, was du auch sagst, und mit dem Rar machen, ich glaube, das macht er schon sehr konsequent.
Ja, mittlerweile, Ansatz,
weil
ja.
Weil er sich es leisten kann. Und zweitens glaube ich auch, weil es ihm egal ist. ich glaube,
weil er eine Familie jetzt hat.
Ja, und das auch, aber das muss er ja trotzdem leisten können, sich so rar zu machen. Genau, und ich glaube, so Songs wie Shape of You oder A-Team oder so.
Ey, mir ist jetzt ein Evergreen eingefallen, der jetzt auch relativ neu war. Der kam auch irgendwann in den 2010ern oder so raus. Let Her Go von Passenger. Kennst du den Song?
Ja, klar.
You only need the lights when it's burning low. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein richtig, richtig krasser Evergreen.
Ja, kann gut sein.
Der begleitet einen auch, glaube ich, nochmal bis ein paar Jahrzehnte später.
Ja, und was mir auch daran auffällt, Evergreens sind oft Songs, die du mit einem Instrument trotzdem sehr, sehr geil spielen kannst. Was oft ja auch für einen guten Song spricht.
Das stimmt. Die sind immer gut zu covern auch. Die sind nicht zu schwer, klingen aber trotzdem relativ komplex. Also wenn die Akkordfolgen auch der Beatles und so, die sind ja jetzt nicht solche Sachen, die man jetzt mit dem Pop-Ohr von heute irgendwie easy nachspielen könnte oder nachsehen könnte. Aber trotzdem klingen die cool, sind aber dann doch relativ leicht nachzuspielen, da hast du recht.
Genau, weil die sich natürlich dadurch auch leichter reproduzieren. Ne? Also wenn du einen Song schreibst, den jeder Familienvater, jede Mutter irgendwie einfach mal mit 4 Griffen auf der Gitarre seinen Kindern vorspielen kann oder wie auch immer, oder eine Musiklehrerin im Musikunterricht, eine Musiklehrer im Musikunterricht schnell mal sich ans Klavier setzt und das Ding runterzieht und das irgendwie geil kommt und nicht so total... ich weiß nicht, total kompliziert ist, weil man irgendwie die Produktion von dem Song nicht so geil sich vorstellen kann mit nur einem Instrument. Ich glaube, so werden Evergreens gemacht. Aber auch das kann man natürlich alles erst
aber
dann sagen,
wenn es ist. Aber das finde ich einen spannenden Punkt, ehrlich gesagt, weil das ja quasi eigentlich schon wieder das Ganze umdreht in die Richtung der Producerinnen und Producer. Ja. Zu sagen, okay, weil Musik von heute ist quasi auch ganz viel, also mittlerweile ist es schon wieder fast schon rückläufig, weil ganz viele bandige Musik wiederkommt, aber ja. Eine ganz lange Zeit und jetzt eigentlich immer noch, gab es so ganz viele Producer-Spielereien so in den Produktionen, die dann natürlich live keiner nachmachen kann. Keine Voll. Ahnung, dicke Vocals getoppt mit der Oktave und keine Ahnung was. Und dann noch 8 Synthes, 4 Bassdrums und 3 Snares, die sich übereinander lappen und dann wird regelmäßig der Sound gewechselt und dann hier noch der Backing-Chor geführt. Und da hast du natürlich total recht, dass es, zumindest kenne ich keinen Evergreen-Song, der so drauf ist, der mir jetzt einfallen würde.
Ja, also klar, es gibt so aus den 80ern so ein paar so Songs, die wirklich schwer sind, also weil da halt so dieses Disco-Dance-Ding irgendwie voll der Shit war. Aber trotzdem, also weißt du, diese ganzen Schulbücher Evergreens, die kannst du alle mit einer Gitarre supergeil am Lagerfeuer spielen, in der Musikklasse spielen, wie auch immer, in der Familie spielen und alle haben eine geile Zeit, weil alle kennen diesen Song und so weiter und so fort. Wie willst du jetzt Whiteberry Lillet auf einem Klavier schnell mal interpretieren, wenn du nicht Profimusiker oder wie auch immer bist? Ja, also vor allem dafür ist der Text auch zu spezifisch und zu jugendlich, zu sehr zugeschnitten auf eine bestimmte Zielgruppe, nämlich ganz junge Menschen.
Also die Mucke von heute kickt, aber die ist natürlich dann auch schwer zu reproduzieren, da gebe ich dir recht. Aber ich bin gespannt, also ich wäre auch richtig offen für so ein Cover von so einem richtig harten Song, so wie Whiteberry Lillet ist eigentlich ein ganz geiles Beispiel, was es da für Cover online gibt von. Ich kann mir da zum Beispiel auch gar nicht vorstellen, dass da Leute sich einfach mit dem Klavier oder einer Gitarre hingesetzt haben. Also es geht schon bestimmt schon irgendwie.
Doch, natürlich, das haben die auch gemacht, gibt es auch, kannst ja mal googeln, aber das hat dann immer so einen leichten humoristischen Charakter, weil das halt so, das ist so komisch. Also das macht irgendwie keinen Sinn ohne diesen fetten Beat.
Du kannst ja daraus nicht eine Ballade basteln, weißt du?
Ja, weißt du, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Mami. Das macht mit so einem schönen Klavier keinen Sinn. Aber
oje.
Country Roads, nur mit einer Gitarre, funktioniert direkt. Take me home.
Das ist witzig.
To the place. Und dann hast du noch dieses Mitgrö-Moment, ne? I belong.
Welcher Song, den wir gemacht haben, ist denn eigentlich der am schwersten zu reproduzierende Song? Was würdest du sagen?
Oh, ich glaube, das ist sind ein paar Songs, die wir jetzt noch nicht released haben. Frische Luft finde ich sehr schwer zu reproduzieren.
Ist gesanglich sehr schwer, ne?
Ja, und auch, ja, das kannst du nicht einfach so runterrocken. Weiß ich gar nicht, ist eine interessante Frage. Aber ich würde auch sagen, jetzt auch gerade der letzte Song Tut mir leid und jetzt auch der nächste Song mit Die letzte Reise. Das geht bei mir auch immer mehr wieder in diese akustischere Bandrichtung, weil ich irgendwie dieses Back to the Roots Ding wieder feier. So, ich denke mir so, ey, ich will ein bisschen mehr zurück zu den Wurzeln, wo ich als Musiker auch hergekommen bin. Und bin sehr gespannt, wie das ankommt, weil irgendwie im Moment höre ich das noch nicht so krass viel. Zumindest im deutschen Bereich noch nicht. Und mal gucken. Genau, aber spannendes Thema, Digga. Finde ich cool. Liebe Hookliner, sag doch mal, was macht für euch einen Evergreen aus? Also, warum
und welche Evergreens gibt's? Evergreen? Welche Evergreens fallen euch ein? Vor allem deutsche Evergreens, die relativ neu sind. Weil, wie gesagt, Let Her Go, falls ihr den Song kennt, das ist der neueste Evergreen, der mir einfällt. Der zumindest für mich ein Evergreen ist. Aber ich glaube, gesellschaftlich ist er noch nicht als Evergreen anerkannt.
Ja, absolut. Was jetzt wiederkommt wegen der EM, ich weiß ja nicht, wie sehr du im Thema drin bist, aber jetzt ab Freitag ist die EM. Kurze Quizfrage zwischendurch. Weißt du, wo die rumänische Mannschaft ihr Quartier hat?
Zu Hause, würde ich sagen. Keine Ahnung. Ich bin im Fußball null drin, aber ich gehe stark davon aus, dass sie nicht in der EM dabei sind, oder?
Doch, die sind bei der EM dabei.
Haben die es geschafft?
Haben die ein Quartier?
Rumänia!
die wohnen bei meinem Bruder, direkt nebenan im Hotel.
Ah, da sagt er liebe Grüße.
Ja, sag doch mal
kurz Grüße. Wenn der Knoblauchwind kommt, dann weiß er, dass die da sind.
Genau. Die wohnen tatsächlich direkt neben seiner Wohnung in Würzburg im Hotel. Richtig geil.
Das ist sehr witzig.
Er freut sich jetzt schon, er ist jetzt schon Rumänien-Fan, hat er mir gesagt am Wochenende.
Dann soll er mir mal bitte ein Autogramm mitbringen, auch wenn ich die nicht kenne. Sag mir mal bitte Bescheid. Ich hätte gerne eins einfach nur fürs Studio zum Aushängen.
Ich glaube, in Blankenhain bei euch da um die Ecke, da wo die deutsche Nationalmannschaft jetzt auch vor kurzem noch war und da trainiert hat, da wohnt auch irgendeine Mannschaft. Ich weiß aber nicht mehr welche. Also, ja. Bist du gar nicht so EM-fiebermäßig unterwegs? Jetzt
Null.
Morgen,
ich
für die Hookliner, morgen beginnt die EM.
Genau, ich habe heute erst erfahren, echt, morgen? Achso, Freitag.
Ja, also Freitag, genau. Im Sinne von, wann die Hooklines-Folge rauskommt.
Ich habe heute erst erfahren, dass es bald losgeht, ehrlich gesagt. Ich bin da überhaupt nicht drin im Thema. Das finde ich richtig faszinierend. Weil normalerweise ist ja hier eigentlich Ekstase angesagt, schon lange vorher. Aber
ja, es ist auch Ekstase. Aber vielleicht hast du es einfach nicht so mitbekommen.
Nee, ich bin halt einfach kein Sportfan. Wie gesagt, ich wünschte mir, ich wäre Sportfan, aber auch, weißt du, auch selbst die Sachen, wo ich gesagt habe, ich versuch's mal. Handball ist auch schon wieder, ich mag es, Sport zu gucken, aber ich kann einfach den Sport nicht regelmäßig verfolgen. Es tut mir voll leid.
Tja, so ist es.
Aber ich würde es gern tun, aber es geht nicht.
Also eine EM kannst du schon mal mitnehmen. Kannst du schon mal mitnehmen.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich wollte noch eine Sache ansprechen, und zwar waren ja jetzt auch diese Woche Wahlen. Für die Europawahl.
Kein Bock auf das Thema.
I know, aber ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen auch entsetzt. Wie sehr, ich meine, ja gut, die Europawahl ist natürlich nochmal ein bisschen breiter und diverser, und da gibt es ganz viele Parteien, die es auch, da gibt es ja keine Prozenthürde oder so, Hauptsache die kriegen irgendwie halbwegs einen Sitz im Parlament, aber wie viele Leute da einfach die AfD gewählt haben, obwohl die AfD eigentlich auch nichts mehr zu melden hat im Europaparlament, die will ja keiner in der Fraktion haben, weil die selbst für die rechten Parteien Europas einfach zu extrem sind. Die haben ja immer nichts zu melden,
wobei ich auch da glaube, dass es eher so ein politischer Stunt ist, um sozusagen den eigenen Rechtsextremismus zu kaschieren. Aber du hast natürlich vollkommen
recht.
Natürlich,
aber also, in dem Sinne ist es ja trotzdem erstmal keine falsche Aussage. Selbst wenn es ein politischer Stunt ist, ist es ja erstmal trotzdem nicht falsch.
Ja,
inhaltlich.
Absolut. Ja, es ist grauenhaft. Ne? Es ist schlimm, und noch einmal mehr ist wichtig daran oder ersichtlich geworden, warum es nicht egal ist, ob wir zur Wahl gehen oder nicht. Du kannst es ja gefühlt, was mich daran so frustriert ist, du kannst das Gefühl predigen, wie du willst. Du kannst so viele Videos, so viele Aufrufe, was auch immer machen, wie du willst. Es wird gefühlt immer nur schlimmer, und ich frage mich wirklich ernsthaft, was passieren muss.
Ja, weil es die Leute nicht juckt. Also so doof gesagt, Politik kann man nur durch Politik beeinflussen. Also du kannst nur authentischen Content von PolitikerInnen zieht auf Social Media. Da kann einer dir erzählen, was er will, irgendwie, weil am Ende leben die Leute sowieso nur in Bubbles. Und während der, nicht nur während der Wahlperioden Werbung für einfach die eigenen politischen Leistungen zu machen, ist das, was die anderen Parteien überhaupt nicht drauf haben. So, man hat an der Wahl einfach ganz klar gesehen, dass die Parteien am meisten gezogen haben, die am besten im Raum Social Media umgehen können.
Absolut.
Und sich da am wohlsten fühlen und vertreten sind. Da ist unter anderem die Volt-Partei mit da, die vor 4 Jahren keiner auf dem Schirm hatte. So.
Ja.
Und auf einmal ist die am Start, und zwar wirklich mit 5, noch was Prozent. Also ich fand das schon beeindruckend zu sehen, was für einen großen Raum einfach Social Media einnimmt, und gar nicht, weil irgendwelche Leute geinfluenzt haben und was weiß ich, sondern einfach, weil die PolitikerInnen dieser Parteien es mehr oder weniger geschissen kriegen, sich da irgendwie online zu präsentieren und Werbung quasi für die eigene Politik zu machen. Und das kriegt natürlich dann die SPD, die Linke und die Grünen und die ganzen anderen demokratischen Parteien kriegen es irgendwie nicht hin. Ganz ehrlich.
Ja,
das fand ich faszinierend. Und auch, hast du das gesehen mit der Wählergruppe unter 30? Es
durften
ja zum ersten Mal auch 16-Jährige wählen. Wie
grauenhaft
krass präsent das war. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die AfD auch so stark einfach in den sozialen Netzwerken unterwegs ist. Und ich kann es wirklich nicht verstehen, dass man da die Augen verschließt. Und da ist nochmal für mich auch einfach ein Aufruf: Interagiert einfach nicht mit dem Content, den diese Leute verbreiten. Kein Kommentar, am besten gleich wegklicken, auch keine Watchtime dalassen, weil es einfach wirklich, man verbreitet einfach nur deren Mindset, nur weil man sich irgendwie ein 30 Sekunden langes Video von irgendeinem Typen anhört, wo man sich eh am Ende nur drüber aufregt.
Ja, ich glaube wirklich, was das Riesenproblem ist, und da werden auch die etablierten Parteien Oder was heißt etabliert? AfD ist auch etabliert, leider. So schlimm das ist zu sagen. Aber, oder sagen wir mal, die Altparteien, die werden das
oder
nicht
die
matchen können,
Parteien.
weil die das Niveau, inhaltliche Niveau, nicht so weit werden runterschrauben können. Das ist ja, also es ist, habe ich ja schon öfters auch gesagt, es ist im christlichen Spektrum genau das gleiche Problem. Wenn du guten theologischen Content machen willst, wirst du immer in der Reichweite gegen schlechten theologischen Content abstinken, weil der einfach nicht so differenziert ist. Und wenn du guten theologischen Content machen willst, musst du differenzieren ab einem gewissen Punkt, weil sonst machst du einfach das Gleiche in Grün und ist irgendwie nicht besser. Das heißt, du hast da ein Riesendilemma und es wird uns, irgendwann werden wir nicht mehr vor der Frage sicher sein, inwiefern wir da Social Media, ich weiß nicht, regulieren, beschränken müssen, was diese Meinungsbildung angeht, weil das ist halt, es ist
ja, die Sache ist, dass die
ganz,
Leute
ganz
halt
schwierig
auch verstehen müssen, dass das ein Problem, also eine politische Werbung ist. Und dass Probleme, soziale Probleme natürlich nicht in 30 Sekunden oder eine Minute erklärt oder gerechtfertigt werden können und politische Entscheidungen gerechtfertigen werden können. Aber das Leute müssen verstehen, dass die Welt einfach komplizierter ist, als die meisten denken und dass eine Lösungen wie zum Beispiel Migration in irgendeiner Form zu begrenzen oder verhindern zu wollen, die Probleme der Menschen erstmal nicht löst, sondern das ist ja
absolut
quasi ein Symptom
ja.
der Gesellschaft, die Probleme, die wir haben.
Ja, weißt du, ich sag mal, also, wenn der Spitzenkandidat von der AfD Videos macht, wie wenn du ein echter Mann sein willst, dann musst du nur das und das tun. Und dann zählt er so drei extrem chauvinistische Gründe auf und bumm, fertig. Und das, er weiß halt ganz genau, dass das in die eine wie die andere Richtung polarisieren wird und das gibt ihm Reichweite. Und also das ist halt.
Aber das ist ja genau dasselbe. Also das, doof gesagt, man kann ja quasi genau dieses Video nehmen und genau mit demselben Satz quasi komplett gegenteilig agieren. Also doof gesagt, würde wahrscheinlich ähnlich funktionieren, wenn das ein ähnlich bekannter Typ machen würde aus der Politik oder eine ähnlich bekannte Frau. Deswegen verstehe ich dann immer nicht, was da so richtig das Problem ist, weil ich kann mir schon vorstellen, dass dieses ursprüngliche Video natürlich viel mehr Reichweite hat, aber auch einfach mal ordentlich Konter zu geben, beziehungsweise auch einfach mal proaktiv zu reagieren und selber solche Videos mit auch relativ provokanten Sätzen hochzustellen. Meinetwegen entstehen dann aber Diskussionen darunter, ich weiß, was du meinst, ich weiß auch, was jetzt kommt, da stärkt man quasi dann trotzdem nur die Gegenseite mit, weil man ja quasi mit provokanten Aussagen erstmal die Ränder stärkt und so und auch nicht richtig auf
die
Lösung
nicht unbedingt
kommt.
Ich meine, ich mache ja genau das, was du gerade vorschlägst, ne? Im Endeffekt fahre ich persönlich teilweise auf Social Media genau die Strategie. Erstmal was im vollsten Bewusstsein, dass das so ist, erstmal was Polemisches, Triggerndes, was auch immer raushauen, wo ich mir darüber im Klaren bin, dass das jetzt total undifferenziert und auch nicht richtig ist teilweise, das einfach so zu sagen. Aber ich mache es, um erstmal die Aufmerksamkeit zu kriegen und dann kannst du versuchen, das über Kommentare oder auch den Rest des Videos dann irgendwie zu retten. Ich mache das auch nicht, weil mir das so unglaublich Spaß macht, sondern weil ich irgendwie weiß, dass es halt nur so funktioniert, ein Reichweitengleichgewicht irgendwie herzustellen. Weil du musst irgendwie diese Banalität, die von der anderen Seite, um jetzt mal da so zwei Seiten aufzumachen, aber es ist ja so im Endeffekt, von der anderen Seite an den Tag gelegt wird, um die irgendwie zu matchen, weil der Algorithmus halt genau diese simplen Messages, die total dämlich sind an ganz vielen Stellen, halt pusht. Weil die Welt so kompliziert ist, dass Menschen auf Social Media einfache Antworten suchen und die musst du ihnen halt in irgendeiner Weise geben, sonst hören sie dir nicht zu.
Ich finde es eigentlich nur so traurig, dass die nächste Generation an Wählerinnen und Wählern und Menschen, jungen Menschen, einfach so hart momentan dem konservativen Raum oder beziehungsweise der AfD beziehungsweise dem rechtsextremen Raum verfallen und auch einfach überlassen werden von den anderen Parteien. Da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von den jungen Menschen da draußen, zumindest von 30% oder 40% oder was auch immer da das Ergebnis war. Weil ich echt dachte, dass man mittlerweile reflektierte Leute hat, die das auch so ein bisschen hinterfragen, was auf Social Media passiert und was da wiedergegeben wird, aber anscheinend ist es doch noch nicht der Fall.
Ich finde viel schlimmer daran, dass diese Unfrage, warum wählen sie die AfD, obwohl es Extremisten sind, und ich glaube 80% oder so haben angegeben, ist mir einfach egal.
Ne, natürlich, und das ist das,
und da denkst du so, also Leute,
dass es jetzt erstmal so das Ergebnis ist, aber die Folge daraus ist ja, dass wir dann später im Verlaufe ihres Lebens ja immer mehr mit Herausforderungen zu kämpfen haben, die jetzt gerade erst angefangen haben. Durchgesagt, das sind dann solche Sachen wie Verschwörungstheorien, solche Sachen wie extremistische Anschläge wahrscheinlich. Damit muss man ja jetzt quasi, das kann man ja jetzt schon erstmal ablesen.
Ja, voll.
So dumm es klingt, aber das kann man ja jetzt schon sich denken und vermuten, dass das nicht unbedingt weniger wird in Zukunft, wenn eine solche Partei so polarisierend ist in der jungen Wählergruppe. Das finde ich schon irgendwie krass besorgniserregend, ehrlich gesagt.
Das ist wahr. Das ist wahr.
Johnito, Schatz, du hattest noch eine kleine Kategorie vorbereitet.
Ja, aber ey, ich muss jetzt eine Hooklines-Premiere hier mal raushauen, weil ich muss so krass mal wohin, dass ich das nicht mehr schaffe. Es tut mir leid, Bruder.
Du musst jetzt so hart auf Toilette, dass du jetzt die Kategorie nicht mehr droppen kannst, oder was?
Ich muss so hart auf Toilette. Ich krieg's nicht mehr hin, jetzt noch eine
Theorie. Ach schön, dass du viel Kaffee getrunken oder wie, oder was?
Ja, auf jeden Fall.
Oh nein, Johnny, ey.
Auf jeden Fall sogar.
Geil. Oh, ist das toll.
Ich sitze hier die ganze Zeit so und hab einen Knoten drin gefühlt, weißt du?
Oh Gott, ey. Weißt du, das ging, einmal hatten wir einen Gig, ich weiß nicht mehr, wo wir den gespielt hatten, da ging das auch einem aus meiner Band genauso, und der ist dann quasi während des Gigs, hat er nicht mehr ausgehalten, ist aufgestanden und ist quasi
kurz von der Bühne geschifft.
Ist gegangen, ist dann irgendwann komplett erleichtert wiedergekommen. Ja, das ist das Problem, ey. Man muss dann sich einmal komplett abchecken, bevor Showtime ist. Und das gilt auch in Zukunft für dich, Johnito.
Ja, es tut mir leid, ich war vor Hooklines schon mal.
Oh je. Dann wirst du einfach nur alt wahrscheinlich.
Es kann gut sein. Ey, aber ich verspreche dir, nächste Woche Frage für einen Freund droppe ich dann.
Ja, sehr gut. Oder du stellst dir einfach so einen Hooklines-Eimer neben den Stuhl.
So ein Fläschchen. Großartig. Richtig geil.
Das machen wir so.
Ah, gut, mein Lieber.
Geburtstag, Schatz.
Ja, was hast du für einen Song für die Playlist? Und jetzt fängt es an bei mir richtig an zu regnen, sehr, sehr, und dann muss ich nur noch mehr schiffen hier, Alter. Ah.
Ich habe einen sehr, sehr coolen Künstler gefunden, dessen Song ich diese Woche gehört habe. Ich muss den einmal kurz rausfinden. Ich habe eine eigene Playlist für die Playlist.
Okay, pass auf, dann mache ich erst meinen Song.
Mach du erstmal.
Ja. Und zwar habe ich passenderweise dazu, dass es jetzt bei mir anfängt zu schiffen wie aus Eimern.
Wirklich jetzt?
Ja, wirklich. Den Song Sommerregen von Joris habe ich letztens gehört, dachte ich, sehr schöne Nummer. Also passender hätte es nicht sein können. Ich muss pissen, es fängt an zu regnen, und der Song, den ich auf die Hooklines Playlist passe, heißt Sommerregen.
Wie ist sehr gut. Und ich nehme den Song Kommissar von Fiebel. Das ist der erste deutsche Song wahrscheinlich, den ich auf die Playlist packe. Ey, ihr Lieben, damit wir Johnny erlösen, würde ich sagen, kauft euch Tickets für unsere Shows am 19.10., am 12.10. und am wievielten 6.?
29.06. und jetzt am Freitag noch am 15.06.
Sehr gut, ihr Lieben. Das war Hooklines für euch diese Woche. Wir haben euch lieb. H-E-G-D-L, ihr Lieben. Bis
Let's
gleich.
Go.
Tschüss.